In vielen Unternehmen wird der Kundenservice immer noch als Costcenter gesehen, obwohl heutzutage moderne Systeme und KI dafür sorgen können, dass der Kundenservice eben zum richtigen Profit Center, zum Revenue Center wird. Wir bei Sixern arbeiten seit 7 Jahren mit dem HubSpot Service Hub, um genau das zu erreichen. Und ich habe mir für diese Episode hier den Produktspezialisten für den Dachraum von HubSpot eingeladen, Leonard Lastrow, und habe mit ihm darüber gesprochen, wie Kundenservice in der modernen Welt zum Revenue Center, zum Profit Center gemacht werden kann, was Unternehmen dafür beachten müssen, mit Tipps, mit Best Practice, mit Praxisbeispielen und wie das HubSpot Service Hub dabei helfen kann. Viel Spaß bei der Episode. Let's go. Leo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier bei uns im CRM-Podcast bist, und starten wir direkt rein. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich gern einmal ganz kurz vor, und weil wir es so als Tradition hier bei uns im Podcast haben, bring uns gerne auch mal dein CRM-Highlight der Woche mit.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Freut mich sehr, dabei zu sein. Leonard Lastrow, mein Name. Ich bin jetzt 5 Jahre bei HubSpot tätig. Ich habe als Account Executive angefangen und war in unserem Vertriebsteam die ersten 3 Jahre. Und seit den letzten 2 Jahren bin ich jetzt tatsächlich der Service Hub Sales Specialist für den deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich habe mich rein um den Service Hub spezialisiert. Und vielleicht auch was mein CRM-Highlight angeht, ich glaube, es ist eigentlich nur passend, wenn ich was auch aus der Service Hub mitbringe. Ja. Du kennst es wahrscheinlich auch in Support-Fällen oder bei deinen Kunden, dass man dann sehr oft sagt, okay, wir würden gerne einen Support-Fall so gemeinschaftlich betrachten, und dann haben wir eine Konversation mit den Direktkunden, dann würden wir einen Lieferanten oder einen Partner was fragen. Und tatsächlich hat HubSpot jetzt in der Public Beta ein super spannendes Feature herausgebracht, Side Conversations. Das heißt, dass du auch auf einer einzelnen UI quasi mehrere Konversationen starten kannst. Das ist super praktisch. Aha. Und das, finde ich, halt hilft tatsächlich auch, so diesen Narrativ Support im CRM-System zu haben. Das verknüpft sich natürlich alles in CRM-Datensatz. Finde ich mega spannend. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das mal meinen Kunden vorstellen durfte. Und ich glaube, es finde ich, wie gesagt, wird eine sehr gute Erleichterung für unsere Nutzer sein.
Heißt Site UI richtig als eigener Bereich in HubSpot, wo man dann nochmal rund um ein Ticket intern oder auch extern kommunizieren kann? Oder wie kann ich mir das im Vergleich mit Desk vorstellen?
Ja, intern war nie ein Thema. Das heißt, du kannst dir so ein bisschen die Helpdesk-Obersicht vorstellen, wenn ein Ticket reinkommt. Und das heißt, schon nice gebaut, ob es jetzt ein Chat ist oder eine E-Mail, kannst du immer darunter intern kommentieren. Ja. Was sehr oft praktisch war, weil wir halt die CRM-Infrastruktur mitbringen. Und dann haben wir zum Beispiel an einen Kunden, der ein Ticket lockt, zum Beispiel eine Partnerschaft angebunden oder einen Lieferanten oder sowas. Und das können wir dann tatsächlich auch in den Ticket mit separaten Konversationen betrachten. Das heißt, dass wir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier erstmal meinen Verlauf mit den Kunden, dann muss ich etwas noch meinen Partner fragen, meinen Lieferanten.
Genau, oder die Dienstleister, Gewerke drumherum. Oder wir hatten das, also da fallen mir direkt 2, 3 größere Service-Cases ein, wo man dann die Kommunikation mit Handwerkern oder so, es geht vielleicht um eine Baustelle und du schreibst mit dem Bauträger oder mit dem Kunden und dann aber auch noch mit den Handwerkern im Hintergrund. Das ist natürlich sehr cool, wenn man das direkt in einem, okay, Site UI, das muss ich mir mal
ist in der Public Beta. In der Public Beta, kann man es ausprobieren, und mega spannend, weil es wird dann automatisch verknüpft.
Starkes CRM-Highlight gleich mal. Da kriege ich gleich Lust auf die Folge. Du hast es gesagt, du bist der Service-Hub-Spezialist von HubSpot Dach, große Organisation. Du bist der Spezialist für das Service-Hub, gerade in den ganzen Sales, Pre-Sales-Szenarien. Wir kennen uns ja auch schon 5 Jahre, also die gesamten 5 Jahre, wo du bei HubSpot bist, kennen wir uns schon. Ja. Deswegen, ich freue mich sehr, heute mit dir über den Kundenservice auch zu sprechen und auch, was deine Sicht auf die Dinge ist. Ich fand es nämlich ganz spannend. Wir haben uns ja gesehen, haben gesagt, hey, Podcast-Folge rund um Service-Hub. Und du hast direkt gesagt, heutzutage viele Serviceleiterinnen und Serviceleiter haben dieses Problem, dass es immer heißt, ja, der Kundenservice ist nur ein Cost-Center. Mhm. So, und eigentlich wollen sie das Ganze auch weiterentwickeln zum Profit-Center, beziehungsweise stecken vielleicht noch so in diesem alten Denken drin, hey, Kundenservice ist immer ein Cost-Center, also auf Deutsch gesagt sozusagen ein Bereich, der keine Marge realisiert oder kein nicht so umsatzrelevant, umsatzbezogen ist. Und dann Profit Center ja eher die Beschreibung eines Bereichs, der eigenständig auch Umsatz bringt und auch ein eigenes vielleicht Margenziel sogar hat. Und von daher heute mal richtig spannend hier durchzugehen. Kundenservice vom Cost Center zum Profit Center. Starten wir doch mal mit dem ersten Punkt, Leo. Was ist denn eigentlich, was ist denn der Grund dafür, warum wird historisch gesehen, also was ist deine Erfahrung, warum Serviceleiter, Serviceleiterinnen immer sagen, okay, oder überhaupt die Geschäftsleitung immer den Kundenservice so als Cost Center betrachten?
Ja, ich glaube, das ist so eine starke, der Hintergrund liegt stark natürlich an der finanzbetriebswissenschaftlichen Logik. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir haben Mitarbeiter, die gewisse Events machen, Tätigkeiten mit den Kunden und Wert waren und natürlich immer Umsatz, der gebucht wurde. Und tatsächlich durch die gesamte Serviceaktivität war dann dadurch auch finanziell unsichtbar. Hauptgrund ist ja natürlich, ist ja erst im Downstream der Wertschöpfung natürlich im Umsatz wird gebucht. Dann haben wir, dann bedienen wir den Kunden. Nachfrage war dann auch sehr auch reaktiv, nicht steuerbar. Und diese gesamte Effizienz und KPI-Logik, wie sich die Support-Organisationen oder Service-Organisationen ausgebaut haben, haben sehr starken Wert gelegt auf Cost pro Ticket, halt stark auf Effizienz und Kostenreduzierung. Es hat den Gesamtnarrativ halt stark verstärkt. Und was wir dann merken, wenn das dann doch zu einer guten Geschäftsbeziehung kommt, auch durch den Service und der Kunde kauft wieder oder verlängert seinen Vertrag, das wird wahrscheinlich auch betriebswissenschaftlich nicht direkt dem Service zugeordnet. Das heißt, wird dann wieder im Sales. Und das heißt, in dem Großen und Ganzen war Service als Organisation eher unsichtbar. Das heißt, eher so ein Must-Have. Aber tatsächlich haben wir sehr spät überhaupt die Auswirkungen auf den gesamten Betriebskontext gemerkt. Und dann haben wir noch den Punkt natürlich, dass Vertragsrahmen wurde schon bestimmt, wenn es Service hat. Das heißt, die Margen wurden schon bestimmt, die Vertragskonditionen, die sind dann nur nicht anpassbar, liegen überhaupt nicht in den Händen von Service-Mitarbeitern sehr oft. Und das hat sich dann auch reingebildet, dass dadurch quasi diese Silos und Welten entstehen, wo wir sagen, wir haben Umsatz eher auf der Sales-Sicht und Service hat sich dann stark als Cost-Center geprägt.
Ja, sehr, sehr interessant. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass dieser Kundenservice ja eher so als nice to have, hast du gesagt, also wie ein Add-on, um möglichst schnell die Probleme der Kunden. Also du gewinnst einen Kunden, ist ja erstmal alles gut. Man freut sich als Unternehmen, egal in welcher Branche man unterwegs ist. Ich glaube, dieser Moment ist immer sehr wertvoll. Dann geht es in das Fulfillment, in das Operations und in dem Bereich wird ja dann, sage ich mal, so ein bisschen der Punkt kommen, wo ein Kunde vielleicht auch auf einmal Probleme hat, Fragen stellt und dann hat man es so abgetan wie, ja, okay, wir müssen jetzt schnell irgendwie diese Lösungen bringen, weil die Vertriebsmitarbeiter ja dann schon wieder an den nächsten Neukunden dran sind und daraus hat sich dann so dieses siloartige Denken entwickelt, okay, der Kundenservice ist eigentlich nur dafür da, um auf Probleme zu reagieren. Dann waren so KPIs relevant wie Ticketvolumen, SLA oder Effizienz und so weiter. Sehr, sehr spannend. Seit wann findet dieses Umdenken statt oder was ist deine Meinung dazu? Wann und wie, in welchen Formen findet dieses Umdenken statt, dass jetzt die Möglichkeit besteht zu sagen, okay, heute ist Kundenservice doch ein bisschen strategisch relevanter, vielleicht doch ein bisschen was Größeres. Wir haben ja da Kunden, wir haben ja da Leute, die sich schon mal für uns entschieden haben. Wie würdest du das beschreiben? Wie kam das zustande? Wodurch kommt dieses Umdenken zustande?
Einerseits finde ich natürlich durch den Gesamtkontext Customer Acquisition Costs, also der Merkmal, die durch ist tatsächlich da steigt massiv. Was wir merken bei mehreren Kunden, gerade im komplexen B2B-Bereich, Märkte sind gesättigt. Das heißt, jeden neuen Kunden zu akquirieren, kostet uns mehr. Das heißt, der Wachstumsdruck hat sich auch ein bisschen im Bestand verlagert. Aber dann auch grundsätzlich auch der Punkt, wo wir verstanden haben, durch andere Geschäftsmodelle, wenn wir jetzt über SaaS sprechen, aber auch im komplexen B2B-Bereich, wenn es um Wiederkäufer geht, ist es ja nichts anderes, dass wir über wiederkehrende Umsätze sprechen. Und das heißt, Umsatz entsteht nicht nur beim Abschluss, sondern es gibt eine zeitliche Komponente. Und ist halt Fakt, weil wenn wir einen Schritt zurückdenken, du hast ja gesagt, wir kennen uns schon seit 5 Jahren damals, als tatsächlich HubSpot sehr stark den Fuß gefasst hat im Marketing- und Sales-Bereich durch diese Themen. Der Haupteinwand bei Kunden war damals bei uns, läuft ja alles, wir machen ja sehr viel über den Bestand, über Referrals. Ja, das ist ja nichts anderes, als es war ja immer verankert. Hm. Ich würde ja nur sagen, was sich ein bisschen ist unterscheidet, dass wir jetzt diese strategische Perspektive mitbringen und sagen, okay, erstmal, dass der Gesamtproduktwert und Experience gemeinsam entstehen und dass wir wirklich mehr und mehr darauf achten, wie wir mit unserem Bestand umgehen und wie wir strategisch da agieren, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Das würde ich sagen, auf einer Seite haben wir gesehen, ja klar, Druck auch von den Acquisition Costs, was holen die jetzt uns aus dem Bestand, aber auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt mehr Perspektiven haben, wie wir damit strategisch umgehen können.
Ja, interessant. Vielleicht nimm uns mal mit auf diese Reise von, dass man im Kundenservice sagt, hey, letztendlich das Profil eines Kundenservice-Mitarbeiters, Mitarbeiterin ist vielleicht ein anderes als das Profil eines Vertrieblers, eines Verkäufers, ne? Mhm. Und vielleicht kannst du ja hier uns mal mitnehmen, inwiefern du da sagst, hey, nur weil jetzt Kundenservice zum Profit Center wird, also strategisch vielleicht einen größeren Mehrwert, wir kommen dann später ja noch darauf, wie man das hinbekommen kann und wie auch Systeme dabei unterstützen. Aber wo sagst du, ist dann der Punkt, dass es trotzdem jetzt nicht jeder Service-Mitarbeiter auf einmal ein Vertriebler ist, sondern trotzdem noch als Ziel hat, natürlich den Kunden happy zu machen und gleichzeitig vielleicht Umsatzpotenzial zu erzeugen?
Ja, ich meine grundsätzlich, wir gehen jetzt zurück in den alten Gedanken. Wir sind in einem reaktiven Modus und wir bearbeiten Anfragen von Kunden. Es gibt immer eine Friction zwischen das, was versprochen wurde und das, was wir in Time-to-Value-Prozess haben. Das heißt, irgendein Problem haben wir melden uns. Das muss natürlich, diese Friction muss gelöst werden. Das ist nichtdestotrotz der Fall. Was wir allerdings in der Praxis sehen, dass durch die Art und Weise, da wir einen Service-Mitarbeitende haben, die sehr nah an den Kunden sind, sehr nah an der Problematik und stark beeinflussen können, dass die Kunden wirklich den Mehrwert aus dem Produkt oder Dienstleistung bekommen, bekommen die tatsächlich unendlich viele Perspektiven, die man dann auch skalierbar anwenden kann. Was uns tatsächlich wiederkomme, wird wahrscheinlich sehr oft in deinem Podcast über AI gesprochen, was uns dann jetzt die Möglichkeiten, die uns KI mitbringt, Themen, einfache Fragen zu beantworten, einfach Wissen zu vermitteln, auch Kunden skalierbar bei der Umsetzung des Produktes zu helfen, stellt man sich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Punkt, wo wir sagen, wir haben die Mitarbeiter sehr viel Wissen über das Produkt haben, sehr nah an Kunden waren, wie können wir die jetzt am besten nutzen, um strategisch das Unternehmen voranzutreiben. Das heißt, das ist halt, es entstehen enorme viele Potenziale. Wie das am Ende aussieht von der Verantwortungsverteilung, weil das heißt, aus der Praxis, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, als ich im Vertrieb tätig war, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist über sogenannte Qualified Leads, die aus dem Support kamen. Weil ich weiß, da ist schon die Substanz, die sind nicht unbedingt danach gerichtet, einfach so Qualified Leads uns zu buchen. Das Gute ist, wir hatten ja Systeme, die das ermöglicht haben. Aber im Umsatzkontext hat man sich darüber sehr gefreut, weil wir wussten, das war ein gut qualifizierter Lead mit einem klaren Problem und auf einem guten Pack. Die würden ja nie einen unzufriedenen Kunden in eine Vertriebspipeline schicken.
Das stimmt, und das da ist jetzt einen ganz spannenden Punkt an. Qualified, also in deiner alten Rolle als Vertriebler, ja, hast du Qualified Leads von HubSpot bekommen. Also du warst HubSpot-Vertriebler.
Ja.
Der bestehende Kunde hat praktisch eine Frage über den Support eingereicht oder ein Produktproblem gehabt. Der Support-Mitarbeitende hat daraus einen Bedarf gemacht, geweckt vielleicht sogar, hat gesagt, genau, hey, dafür bräuchtest du jetzt von HubSpot noch das Service Hub Professional beispielsweise. Und dann hat diese Person hatte aber nicht die Umsatzmöglichkeit, das jetzt bei sich als KPI zu flängen, sondern sie hat es an dich weitergegeben und du konntest es dann als Vertrieb wieder, als Profit Center wieder generieren. Wie macht das HubSpot heute? Also gibt es jetzt heute bei HubSpot schon die Möglichkeit, dass auch diese Kundenservice-Mitarbeitenden, Customer-Success-Mitarbeiter auch so ein umsatzbezogenes Ziel haben? Weil was du gerade beschreibst, ist ja ähnlich. HubSpot hat ja auch das Ganze, den Support als Cost-Center gehabt, der jetzt nicht direkt den Umsatz schreiben konnte, sondern die mussten das dann immer als Qualified Lead an dich als Vertriebler weitergeben. Weißt du, wie ich meine?
Nee, da sind wir natürlich jetzt im Bereich, wie wir die Verantwortungsbereiche und wie wir die Organisation strukturell aufbauen. Mhm. Natürlich, das ist jetzt natürlich unterschiedlich und worüber wir jetzt sprechen, ist ja eine sehr große Supporterorganisation im Multilanguage-Bereich. Da würde ich jetzt sagen, muss man natürlich den Kontext verstehen, in welchem man sich bewegt. Aber was ich sehr oft zum Beispiel bei Kunden merke, die im Mittelstand unterwegs sind, die haben jetzt nicht den Bedarf an unendlich viele Ressourcen und Stellen zu haben, dass wir dieses Hin- und Herspielen überhaupt brauchen. Mhm. Weil im Endeffekt die Frage ist, was bedeutet jetzt, klar, du hast es jetzt beschrieben, ein Support-Mitarbeiter hat mir dieses Thema weitergeleitet. Vielleicht musste ich es nur ein Angebot schreiben und das war es dann. Genau. Und wer hat jetzt den Wert gemacht? Als Vertriebler oder der Kunde? Das geht jetzt nicht darum, wer das im Ende macht. Manche Kunden machen es auch bewusst, dass die zwei Welten trennen, weil es vielleicht mit einfach aus der Beziehungsperspektive praktischer ist, dass wir sagen, okay, Service-Mitarbeiter konzentriert sich sehr stark auf die Problematik des Kunden und den Kunden auch glücklich zu machen. Und wir lassen die kommerziellen Sachen entweder in Vertragsmanagement oder in Vertrieb. Aber was wichtig ist, dass uns das bewusst ist. Wer hat den Potenzial erweckt? Wie können wir diese Events fördern? Wie können wir unsere Leute schulen, das zu machen? Und tatsächlich, was da eine Grundvoraussetzung ist, Kundenverständnis und Produktverständnis. Und das ist sehr stark verankert in Supportorganisationen. Das heißt, wir verstehen die Kunden, wir verstehen die Probleme, die wir haben. Und durch die, hat sich sehr einfach so historisch geprägt, durch die Fälle, die wir bearbeiten, haben wir auch sehr viel Wissen. Das Produkt.
Wo denkst du, der praktisch, du hast ja das Thema Attribution jetzt angesprochen, ja, ne? Also Zuordnung.
Ja.
Wo denkst du, ist bei den meisten Unternehmen, oder was heißt, denkst du, jetzt mal aus der Praxis gesprochen, wenn du als Service-Spezialist kommst du in sehr viele aktive Vertriebsprozesse rein, die HubSpot DACH, also in dem deutschsprachigen Raum, führt. Das sind ja wahrscheinlich, du kannst ja mal eine Zahl geben, wie viele sind das ungefähr so im Monat, im Jahr, mit Service habt ihr wahrscheinlich mehrere hundert oder so.
Es schwenkt ab, habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber sagen wir mal, du treffst schon den Punkt, ja.
Ja, und wie oft würdest du sagen, ist es so, wie das, was du beschrieben hast, dass diese Attribution gar nicht gemessen wird und vielleicht auch gar nicht, also erst recht nicht dem Kundenservice zugemessen wird, sondern die ganze Attribution eigentlich immer nur dem Vertrieb obliegt. Und bei wie vielen würdest du sagen, ist dieses Denken schon zustande gekommen, dass man auch den Kundenservice attributieren kann?
Mhm. Ja, schwierig jetzt pauschal zu beantworten. Das sind ja natürlich unterschiedliche Kontexte und Kontext und Themen, warum Kunden sich jetzt für Service Hub interessieren. Aber was ich jetzt sehr spannend finde, ist tatsächlich, dass dieser Zusammenhang, weil in HubSpot wir verkaufen ja eine Software, ein Tool, der die strategische Flexibilität für einen Kunden mitbringen sollte. Das heißt, dass ich flexibel agieren kann, so viel Kontext habe in einem Tool, den ich brauche, um eine vernünftige Kundenbeziehung zu pflegen. Wir sehen schon stark zuwachsen, dass es wichtiger wird, im Sinne zu sagen, ob es jetzt ein Prozess ist, wo den ich beschrieben habe, dass ich jetzt auch so Support-Themen einen Bedarf sehe. Oder ob es jetzt ein Thema, weil dazu können wir auch natürlich wahrscheinlich sprechen. Wir sprechen ja über langfristige Kundenbeziehungen. Und sehr oft ist es halt einfach die Transparenz, die mangelt halt, wenn es darum geht, was sind die relevanten Service-Signale, die wir im Gesamt-Business-Kontext brauchen. Das heißt, dass wir auch gewisse Signale mitbekommen, die uns sagen können, okay, dieser Kunde braucht ein bisschen mehr Handholding. Dieser Kunde hat ständig diese Probleme, die wir dann eventuell intern auch weiterleiten können. Oder dieser Kunde zeigt jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht den Vertrag verlängert wird, dass er churnt oder nicht wiederkauft. Und das sind halt, sage ich mal, Themen, wo wir sagen, bevor wir über Attribution sprechen, dass wir sagen, okay, lass uns jetzt proaktiv mitwirken. Aha. Und zusätzlich zu dem Thema, dass wir sagen, wir optimieren jetzt die Life-to-Value, wir optimieren jetzt unseren Support, dass wir dann sagen, wir geben Tools in die Hand für unsere Mitarbeiter, die da Kontext.
Kannst du da vielleicht diese beiden Punkte nochmal stärker drauf eingehen? Fand ich sehr spannend. Einmal dieses Thema proaktiv mitwirken, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehst, was du damit genau meinst. Und das zweite, dieses Life to Value oder Time to Value hast du es genannt. Mhm. Ne? Kannst du da vielleicht auch bitte nochmal drauf eingehen, was du damit genau meinst, in welche Richtung du da denkst?
Ja, Time to Value ist halt eine sehr wichtige Komponente, wenn wir über komplexe Vertriebsprozesse, komplexe Produkte sprechen, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt ein Beispiel SaaS nehmen, das Geschäftsmodell hat sich darauf ausgeprägt, dass wir sagen, okay, insbesondere wir müssen dafür sorgen, dass der Kunde langfristig einen Wert von der Nutzung des Produktes hat. Und das entscheidet dann über den Fortbestand, ne, ob ich da weitermache oder nicht. Und grundsätzlich fängt ja die Arbeit im Service an nach dem ersten Abschluss. Wir müssen halt dafür sorgen, dass so wenig wie möglich Friction da ist zwischen dem Kauf und dem Value, den wir bekommen aus dem Produkt, weil das ist ja entscheidend bei der ersten Vertragsverlängerung oder unabhängig davon, was die Maut ist und wie einfach ist es abzuwandern, an einem Punkt wird es halt sowieso knapp. Ne? Das ist erstmal ein Punkt, den wir betrachten müssen, der transparent in der Serviceorganisation sein sollte. Okay, hilft das Produkt oder die Dienstleistung jetzt in den Geschäftszielen, die sich ein Kunde vorgenommen hat. Und dann sprechen wir über die Signale, die uns, wie wir das messen. Ja, dass wir sagen, okay, was sind die Punkte, wo wir sagen würden, ein Kunde, ich habe das sehr offene Gespräch, sind viele Tickets gut, wenn wir sagen über Recti, das bedeutet, okay, Kunde nutzt das. Oder wenige Tickets, Kunde ist zufrieden, aber vielleicht nutzt er es nicht. Aber es gibt ja natürlich auch andere Signale, die gerade im CRM-Kontext leben können, die uns dann sagen, okay, die geben uns Kontext, damit wir proaktiv reagieren können, entweder um die Life-to-Value zu fördern, Risiken zu vermeiden oder auch Potenziale zu entdecken, weil sehr viele Kunden haben ja natürlich Upsell-Strecken gebaut oder Cross-Sell-Strecken, andere Produktbereiche, wo wir einverkaufen. Und wieder zurück zum Thema Cost of Acquisition, das sind ja Kunden, mit denen wir regelmäßig sprechen. Wir haben ja keine Geldgeber, wir müssen die nicht in Lead-Funnels reinholen. Das ist ja viel günstiger, solche Potenziale zu entdecken. Und wenn wir diesen Kontext in den Service Center vorhanden haben und das in das gesamte Business-Kontext rüberspielen können, ich glaube, die Potenziale, die dadurch entstehen, sind schon enorm.
Und das zweite mit dem Proaktiven, also dass aus dem Kundenservice nicht mehr reaktiv gearbeitet wird, weil ich glaube, 80-90% der Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Kundenservice, Serviceleitung, Geschäftsleitung werden natürlich sagen, das ist eigentlich der Normalfall. Also der Normalfall ist, hey, reaktiver Kundenservice, reaktiver Kundensupport. Irgendein Kunde ruft an, hat ein Problem, der Kundenservice löst und dann ist finito. Du sagst ja jetzt, okay, ein proaktiver Ansatz wäre sinnvoll. Was genau meinst du damit?
Also, jetzt gehen wir ein bisschen Schritt weiter, wie Service Hub grundsätzlich als Produkt entwickelt wird. Mit zwei hauptsächlichen Zielen. Auf einer Seite ist es dieses Thema, Support zu skalieren. dass wir diese reaktiven Themen effizient bearbeiten haben und dann die Kundenbindung stärken. Ne? Das ist vielleicht noch, was bedeutet dann in der Praxis Kundenbindung stärken? Ich will als Kunde verstanden werden, dass ich sage, okay, ich habe eine Geschäftsbeziehung, wo der Partner versteht, wo ich in meiner Kundenjourney bin. Was für Friction habe ich? Und wie er hilft mir dabei, proaktiv Wertschöpfung aus dieser Geschäftsbeziehung zu generieren. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben auch das Produkt auch so entwickelt, dass es auch diese Bereiche gibt, die uns das ermöglichen. Aber in der Praxis zum Beispiel, dass ich direkt weiß, weil im Kundensupport haben wir, im Kundenservice haben wir natürlich außer dem Support-Teil auch das Bestandsmanagement, wo wir sagen, okay, ich bin jetzt zuständig für meine Bestandskunden, ich betreue die, dass ich so viel wie möglich durch Hilfe der Systeme, der KI, Kontext aus der Kundenbeziehung bekomme, um die richtigen Ansätze zu fahren. Ist es diese Friction, von denen ich gesprochen habe, zu lösen? Das heißt, dass ich merke, okay, irgendwas stimmt nicht in der Nutzung des Produktes, wir haben zu viele Tickets im Support, dass wir das erkennen und das strategisch beheben können. Ist es, dass wir merken, es gibt ja vielleicht Signale, wo wir sagen, der Kunde ist mega zufrieden, da wäre vielleicht eine Möglichkeit, ihn weiter auszubauen, ihm was anderes anzubieten. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder dass wir sagen, wieder zurück in das Thema Risikosignale. Ein Kunde hat jetzt eine negative Bewertung hinterlassen, dass wir das jetzt nicht so einfach so als statistische Grundlage nutzen, sondern auch als Kontext, um den Kunden vielleicht mal anzusprechen und mit ihm über konkret diesen Fall zu sprechen. Das heißt, dass wir immer nah an den Kunden sind und dass wir den Gesamtkontext, ob es jetzt dafür ist, Risiken zu vermeiden, aber auch da Potenziale zu erkennen, da glaube ich, sind Systeme schon wichtig.
Um da sprichst du ja einen sehr, sehr spannenden Punkt an. Ich denke, das würde mich mal interessieren. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass es immer der Kundenservice, also das ist ja eigentlich jetzt unternehmerisch betrachtet rein logisch, was du sagst, hey, der Kundenservice ist nah an den Kunden dran, weil der hört jeden Tag wahrscheinlich, wenn 100 Mal das Telefon klingelt, 100 verschiedene Probleme oder vielleicht auch gleiche Probleme von Bestandskunden, Erfahrungen teilen, Probleme nennen, weiß ich nicht, vielleicht auch aus ihrem Leben erzählen, also super viel Kontext liefern und strukturierte Daten liefern. Warum war denn das nicht in der Vergangenheit schon so, dass der Kundenservice, also dass einfach aus einer unternehmerischen Sicht gesagt wurde, okay, unser Kundenservice, die sind so nah an den Kunden dran, die haben jetzt auch eine Umsatzkomponente, sind ein Profit Center und die können jetzt mal hier ordentlich mitwirken in der Geschäftsentwicklung.
Ja, schwierig jetzt so pauschal zu beantworten. Natürlich, es sind, wie gesagt, wir gesamtunternehmerisch betrachtet. Ich glaube, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine strategische Komponente, wie ist das jetzt? Wir brauchen erstmal den Mindset-Shift, dass wir sagen, okay, was bedeutet das für uns? Wir enablen unser Service. Weil natürlich, wenn wir jetzt sagen würden, klar, jemand ruft an mit einem Problem und dann sagt er, okay, apropos, ich möchte jetzt gerne noch was dazu bestellen, kriegen wir es irgendwie hin. Also wird auch weiter geleitet oder es gibt schon Ansätze, die wir fangen können. Aber wie enablen wir Leute, wie geben wir ihnen strategische Tools, das zu machen? Darüber hat man, ich würde vermuten, halt nicht stark nachgedacht. Ne? Das heißt, wie Post-Sale-Organisationen historisch gewachsen sind, ist halt von dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten Kunden helfen, das Produkt und die Dienstleistung besten zu nutzen. Und es ist, der Headcount hat sich so geprägt und gebildet und dann auch, wie das bemessen wurde, stark nach Effizienz, stark nach bei Bedarf. Es war kein Grund, das strategisch anzugehen. Wo wir jetzt vielleicht sind, in der Lage, gerade mit der KI-Entwicklung, dass wir jetzt in der Lage sind, diese Themen, die reaktiven Themen, das heißt, wir können sehr stark skalieren, wenn es um Themen geht, wie können wir unsere Kunden nehmen, sich selbst zu helfen, den KI lehren, Informationen bereitstellen, um diese Probleme einfach zu beheben. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Die Frage stellt sich jetzt, warum ist es gerade jetzt wichtig, dieses Wissen, die wir in unseren Service-Organisationen haben, Richtung Wertschöpfung zu shiften. Und wie macht man das effizient? Das sind dann die Themen, womit sich quasi im Betriebskontext Unternehmer schon sehr stark beschäftigen. Welche Systeme sollten da am Platz stehen? Welche Prozesse? Und im Endeffekt, wie enablen wir auch unsere Mitarbeiter, die das machen? Wie organisieren wir das strukturell?
Ja, das ist ja dieser Paradigmenwechsel, den du ansprichst, ist ja ausgelöst durch KI, hast du jetzt häufig genannt. Können wir gleich vielleicht mal kurz drauf eingehen, was du genau konkret hier für Beispiele nennen kannst, was da im KI-Bereich möglich ist. Aber das ist ja wahrscheinlich auch großes Thema, um das nochmal festzuhalten, die Trendwende oder die Disruption, die stattfindet durch die neuen Möglichkeiten, durch künstliche Intelligenz hat halt hier eine Auswirkung auf Kundenservice. Wie er in der Vergangenheit gelebt wurde, war halt viel First-Level-Support, was einfach gelöst werden musste. KI hier wirkt hier so ein bisschen als auch Disruptor sozusagen, also als eine Möglichkeit, ein technologischer Fortschritt, der hier das Ganze weiterentwickelt oder verändert, in starker Weise verändert, im Sinne von KI erledigt First-Level-Support und die ganzen Personal oder Headcount, der im First-Level-Support war, der ist ja aber trotzdem produktaffin und kann entsprechend wertschöpfende Möglichkeiten liefern. Also so ein bisschen wie in jeder Revolution, technischen Revolution, irgendwo in irgendwelchen Bereichen enorme Effizienzgewinne gewonnen werden können, könnte jetzt hier zum Beispiel durch KI als technische Revolution eben Wertschöpfung, Effizienzsteigerung im Bereich Kundenservice ansetzen, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Mhm. Was ist denn dieses, wenn du mal KI im First-Level-Support beschreibst, also was ist deiner Meinung nach heutzutage so das State of the Art, was jede Serviceabteilung da eigentlich besitzen müsste?
Mhm. Ich meine, wir müssen das als kundenzentrisch betrachten und sagen, okay, was sollte ein Unternehmen besitzen? Es hängt natürlich davon ab, in welchem Umfeld sind die, wie viele Anfragen bearbeiten die, aber Kunden erwarten schon relativ viel jetzt in der Kundenbeziehung. Ich glaube, was KI, den Mindset-Shift, den KI vorgebracht hat, gerade, dass wir jetzt uns wirklich, ich stelle uns halt vor, wenn wir 3-4 Jahre in die Vergangenheit schauen, wie wir Chatbots erlebt haben und sobald wir einen Anruf oder einfach eine IVR hatten beim Supportanruf, haben wir uns nicht gefreut. Das, was jetzt möglich ist an Wissen, einfach durch einfach ein Chat-Interface, worauf wir direkt Zugriff haben, hat natürlich auch unsere Erwartungshaltung verändert im Bereich, wenn wir in Kundenbeziehungen mit Problemen kommen. Und das ist ja wirklich jetzt, ich glaube, es wird die Erwartungen, die wir an Unternehmen haben, wird das von sich selbst lösen. Was sollte jetzt ein Unternehmen haben? Wir sollten einfach ansprechbar sein und wir sollten den Kunden ermöglichen, die einfach ein Problem selbst zu lösen. Das heißt, ob es jetzt dadurch ist, dass ich sage, ne, durch ChatGPT, durch die LLMs hat es sich doch geprägt, dass wir das sehr oft auch im Chat-Kontext machen. Das heißt, wir schreiben jetzt gerne wir unterhalten uns gerne mit Agenten schon. Und dadurch, glaube ich, ist es jetzt auch eine grundlegende Erwartung, dass ich schon, wenn ich jetzt eine Webseite von meinen Partnern besuche, dass ich direkt einen Layer habe, Chatbot sprechen kann, der mir direkt die Antwort liefert, die ich brauche. Das heißt, ist ja schon erwartet. Allerdings ist es ja auch natürlich klar, die Frage, die sich da auch stellt, was für einen Mehrwert habe ich? Und das, ich will trotzdem einen klaren Loop Richtung Mitarbeiter haben, weil es gibt halt Punkte, wo ich vertraue, wo ich quasi den Mitarbeiter direkt mehr vertraue. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist jetzt sehr hoch.
Ja, Vertrauen ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Einfach rein im Kundenservice eine KI-Stimme den Leuten vorzusetzen, die dann über Voice beispielsweise, also Telefon, so KI-Bots, es kann ja auch nicht die finale Lösung sein. Ein Kunde will ja trotzdem noch eine menschliche Interaktion haben. Ich glaube eher diese Vorarbeit, also diese Vorbereitung, an welche Person wird dieser Kunde jetzt durchgestellt? Ist das eine Person, die über diesen Kunden vielleicht gar nichts weiß? Ja. Oder eine Person, die vorgebrieft ist, die irgendwo in gewisser Weise Zugang zu den Informationen über den Kunden hat, sozusagen die Kundenakte, möglichst schnell und einfach auch verstehen kann. Ich glaube, da liegt ja ganz viel Potenzial, wo einfach KI den Kundenservice verbessern kann. Ne?
Ja, das ist halt, es geht ja um nichts anderes als einen Kontext. Na, wenn ich jetzt eine Anfrage, sobald mir wichtig ist, wer die Anfrage gestellt hat und es gibt die Komponente, dass ich schon mehr über den, einfach bei der Zuordnung, habe ich jetzt einen Ansprechpartner, der die Anfrage oder einfach, dass die Antwort eigentlich eher beim Kunden liegt und im Kundenkontext, ist es natürlich wichtig, dass wir diese Komponente auch durch KI einfach zugreifen können und nicht nur direkt antworten, aber auch den Mitarbeitern Kontext liefern bei Beantwortung solcher Fragen.
Ja. Kommen wir vielleicht mal zum Thema Revenue Center, Kundenservice als Revenue Center. Was muss ein Unternehmen, beziehungsweise was muss eine Serviceabteilung in einem Unternehmen tun, damit Kundenservice überhaupt erstmal als Profit Center agieren kann, verstanden werden?
Vielleicht kann man sich da Beispiele nehmen, die schon existieren, wenn wir sagen, wir haben schon in komplexen Business-to-Business-Cases halt Bestandskundenmanagement, die nah an den Kunden sind, die auch angerufen werden können, denn die haben ja auch einen Direktkontakt oder wie man das aus dem SaaS-Bereich kennt, Customer Success Manager. Das heißt, man braucht tatsächlich klare, man braucht schon einen Kontext, in dem man mit den Kunden arbeitet. Das ist auch dass ich auch da enabled bin im Kontext, worauf arbeite ich hinaus? Ist es jetzt ein Wiederverkauf? Ist es jetzt ein Upsell? Oder ist es jetzt eine Vertragsverlängerung? Und dass ich das immer im Kontext habe und dass ich immer versuche zu verstehen, wie bewirke ich als Organisation tatsächlich in dem Bereich am meisten? Und das Wichtige ist, was braucht dann diese Organisation, die braucht halt Enablement in Systemen, die solche Themen ermöglichen. Dass wir sagen, okay, wie kann ich skalierbar mehrere Kunden angehen? Wie kann ich einfach tatsächlich mehr Kontext durch KI mit den Kunden schaffen? Wie kann ich in die Gespräche und Touchpoints, die ich mit den Kunden habe, vorbereitet reinkommen? Das sind Punkte, die mir so spontan einfallen. Aber auf jeden Fall wichtig ist, dass wir die Metriken auch in diese Richtung, es ist jetzt Revenue Retention, es sind jetzt Wiederbestellungen, dass wir die auch danach richten. Und dann spreche ich wieder über die Signale, die da verankert sind, dass ich sage, okay, ich erkenne jetzt Signale, die da hinführen, beziehungsweise auch die uns Risiken anzeigen, dass es dann zu diesen Ereignissen nicht kommen würde.
Das ist ja. Kontext war ein sehr häufig genanntes Wort von dir, also dieses Kontext-Thema, da kannst du vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was du damit genau meinst und dann auch natürlich System. Und ich glaube, die beiden Punkte, immer genügend Kontext zu haben über die Anfragen, die an den Kundenservice geliefert werden und das auch systematisch ordentlich zu erfassen. Ich glaube, hier liegt ganz, ganz viel drin, wenn es um die Frage geht, was muss eigentlich ein Unternehmen oder eine Organisation gewährleisten, damit Kundenservice als Profit Center verstanden werden kann. Kontext und System hast du genannt. Kannst vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Was ich da nochmal betonen möchte, ist, dass eben so ziemlich der größte Hebel wahrscheinlich ist auf der Reise zu einem skalierbareren oder kundenorientierten Kundenservice. Was ich nämlich aus der Praxis kenne, ist, dass da Serviceabteilungen sitzen, Callcenter-artig sitzen, in eigenen Systemen, wo vielleicht schon komplett die falschen Informationen getrackt werden. Da geht es vielleicht nur um, wie viele eingehende Anrufe gab es, wie lange war die Zeit, bis der Hörer abgenommen wurde und wie viele Prozent der Anrufe konnten vielleicht schon im ersten Anruf gelöst werden. Das sind ja so die KPIs, die ich kenne aus diesem klassischen reaktiven Kundenservice raus. Du hast jetzt hier zwei spannende Punkte genannt mit Kontext und System, die vielleicht auch da ein Umdenken hinwirken, weil wenn man den Kundenservice als Profit Center sieht, dann kommen ja auf einmal ganz neue KPIs und Sachen in den Fokus, die auf einmal jetzt in diesem neuen Kosmos dann gemessen werden müssen.
Ja, vielleicht der Hauptpunkt wäre, dass wir eventuell doch das im Gesamtkontext betrachten müssen und dass Wirkung messbar wird und nicht nur der der Input, der Einsatz. Das heißt, wieder kommen wir zurück. Natürlich, ich glaube, dass wir schon Standards haben, weil die Standards haben wir als Kunden auch. Wie schnell soll ein Thema gelöst werden? Ich glaube nicht, dass das jetzt rein davon weggehen sollte, aber dass wir noch auch einen Gesamtkontext sehen, was für Auswirkungen hat es auf die gesamt betrachtete Kundenbeziehung. Kaufe ich wieder bei den Kunden, verlängere ich meinen Vertrag, kaufe ich was Neues, wenn diese Themen stimmen. Das heißt, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall viele Möglichkeiten gibt, diesen Kontext zu schaffen in einer Organisation, wenn die Systeme vernünftig aufgesetzt und zusammengeführt sind, dass ich sage, okay, was ist die Auswirkung auf von einem guten Support auf die gesamte Umsatzstruktur. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht hier noch erwähnen würde, ich komme wieder auf die Signale halt, dass ich sage, okay, ich betreue ja einen Kunden und was ist für mich in dem Kontext der Betreuung wichtig? Auch proaktiv, aber auch reaktiv, weil wir müssen ja immer noch weiterhin sagen, okay, wir sprechen, wenn wir auch über wiederkehrende Umsätze sprechen oder halt Verträge, die sich verlängern können, sprechen wir halt natürlich mit sehr vielen Opportunitätskosten. Und dass wir halt wirklich frühzeitig dieses Signal im System haben, die uns da richten können, dass wir sagen, okay, weil was ich in der Praxis sehe, diese Thematiken wie Churn oder Kunden wandern ab, ist nie ein großes Big Bang. Das heißt, sind eher so Kleinigkeiten, Friction, die dann compounden durch die Zeit und dann entstehen. Und das ist halt, wo ich sage, die Systeme können zu uns starken Hebel geben, dass die auch helfen können, diese Themen frühzeitig zu entdecken. Und dann kommen wir in die Richtung, okay, welche sind die positiven Signale, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich proaktiv den Kunden es leicht mache, dass ich quasi den kompletten Potenzial eines Bestandskunden ausnutzen kann, auch aus der Umsatzwachstumperspektive, dass wir ihn nicht als Neukunden betrachten, dass wir ihn leicht machen, mit uns in Kontakt zu treten und dass wir vielleicht sogar diesen neuen Sales Cycle beschleunigen können und nicht warten, bis er auf uns proaktiv zukommt und dann eine Bestellung schreiben, dann Angebot schreiben und dann war's das. Ich glaube, wir können das schon sehr mitwirken.
Ja, spannend. Was du da sagst, ist ja, dass ein Kunde, der schon jetzt sich dazu entschieden hat, mit dieser Firma, mit dem Unternehmen, mit uns zusammenzuarbeiten, er 1, 2, 3, also der hat sozusagen eine längere Leitung, der würde noch 1, 2, 3, 4 Mal was durchgehen lassen. Das Ganze sind aber schon Signale, hey, leicht negative Stimmung oder ein Problem, was vielleicht nicht hätte da sein dürfen oder wo der Kunde schon ein bisschen gereizt gewirkt hat, diese Signale sozusagen jetzt frühzeitiger auch zu erkennen, ja, und um daraus, also das ist, du sagst, es sind nicht einzelne Big Bangs, wo dann auf einmal gesagt wird, okay, ich kündige sofort wieder, sondern wo dann 1, 2, 3, 4 Mal sozusagen mit dem irgendwie gewunken wird, hey, hier übrigens, ich bin nicht ganz so happy, nicht ganz so zufrieden, und da schon frühzeitig systematisch ranzugehen, schon statt dass man erst beim 4., 5. Mal dann vor der gescheiterten Kundenbeziehung steht, schon bei dem ersten Kaufsignal bei dem ersten Konfliktsignal zu sagen, hey, Achtung, vielleicht Kundenwert. Und ja, wie findet sowas statt? Da kommen wir vielleicht ganz gut zu diesem HubSpot-Service-Hub-Thema dann auch. Wie funktioniert sowas? Wie kriege ich diesen Kontext und diese Inhalte in ein System rein? Wie funktioniert das?
Ja, vielleicht noch, was mir schon jetzt auch spontan einfällt, wenn ich mir mein LinkedIn anschaue von Serviceleitern, Customer Success Bereich, wo die sagen, okay, oder halt Kunden, die in sich irgendwelche Tool-Landschaften angekauft haben, das wird sehr oft quasi als Problematik genannt, dass man sagt, okay, ich werde jetzt von der Persona, die mich managt, das ist jetzt ein CSM oder Account Manager, wie auch immer, ich werde erst 3 Monate vor der Vertragsverlängerung kommt so eine automatisierte E-Mail, wollen wir es mal sprechen, und seit 6 Monaten nutze ich das Produkt nicht. Na, tatsächlich. Das heißt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie hat HubSpot den Service Hub gedacht im CRM-Kontext? Das heißt, es geht hier jetzt nicht darum, weil vielleicht im traditionellen Umfeld würde ich sagen, ja, der hat sich an die gemeldet, hat ja keine Support-Tickets aufgemacht, der ist ja zufrieden, aber der nutzt ja das Produkt überhaupt nicht. Und das heißt, wenn wir diese Thematiken haben, dass wir auch die Kunden, die sich häufig bei uns melden, dass wir die erfolgreich bedienen können und dass wir sagen, wir können unsere Support am Headcount unabhängig skalieren, dass wir aus unseren Anfragen ständig lernen, unsere Systeme verbessern, um diese Anfragen effizient zu bearbeiten, das ist natürlich sehr wichtig. Aber dann wieder zu deiner Frage, wie können uns Systeme ermöglichen? Da ist tatsächlich unser Customer Success Bereich super wichtig, dass ich als Unternehmen im Bestandskundenmanagement entscheiden kann, was bedeutet ein erfolgreicher Kunde für mich. Diese Informationen kann ich mir direkt in CRM anzeigen lassen, im Gesamtkundenkontext, nahbar an die Geschäftsleitung. Das heißt, weil die gesamte Revenue Engine ist schon im CRM. Und dann sehe ich tatsächlich die wichtigsten Punkte, die ich mir auf der operativen Ebene aussuchen kann. Was bedeutet für mich ein erfolgreicher Kunde? Was bedeutet mich Time to Value ist erreicht? Und wie werde ich informiert, dass ich jetzt diese Themen im nächsten Touchpoint mitnehme oder tatsächlich, dass ich einen Touchpoint erzeugen soll, weil diese Merkmale entdeckt wurden. Und das ist halt gerade das Thema, das wir sehr stark im Service Hub ansprechen. Wir geben den Kunden die Möglichkeit, das transparenterweise zu sehen. Wir geben wirklich eine Post-Sale-Maske in diesem Produkt. Das sind nicht nur rein vertriebliche, sondern auch wirklich Bestandskundenmanagement. Und wir ermöglichen in einem Ort die ganzen Themen skalierbarer Support, wenn es darum geht, jetzt Anfragen reaktiv zu bearbeiten mit der KI, mit der Wissensdatenbank, aber auch eine gesamte Palette von Systemen, die uns ermöglichen, diese Kundenbindungsmaßnahmen zu fördern. Signale zu entdecken, aktiv zu agieren. Und dann ist es wieder eine Komponente kundenspezifisch. Wie wir die Kunden segmentieren, ist es ein skalierbarer Ansatz oder wirklich ein strategischer Ansatz? Das können wir dann auch wieder auf Kundensegmente runterbrechen, wo wir auch sehr oft sehen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann liefert das Service Hub von HubSpot jetzt beispielsweise als konkretes Tool, um diesen modernen Kundenservice zu gewährleisten, der als Profit Center gesehen wird, dann nicht nur eine Ticketmaske, also ein Ticketsystem, wo neue Tickets über verschiedene Kanäle reinkommen, sondern diese Informationen werden auch in eine allgemeine CRM-Ansicht gepackt, die für alle zugreifbar ist, also sowohl in die Richtung der Service, was der Marketing und Vertrieb gemacht hat. Vertrieb sieht aber auch, was der Kundenservice macht. Als auch dann, du hast Customer Success Bereich angesprochen, also einen eigenen Bereich, der sich nur darum dreht, welche Signale hat dieser Kunde gegeben, wie ist der Score, wie ist die Zufriedenheit, um daraus dann, wenn ich dich richtig verstehe, proaktiver arbeiten zu können, dass der Service-Mitarbeiter nicht mehr Tickets sieht, die bei ihm aufploppen, sondern vielleicht parallel in einer anderen Ansicht noch Potenziale sieht, also die aufploppen über das System, die nicht der Kunde reinspült, sondern die das System erfasst, hey, übrigens, hier ist ein Kunde sehr happy, geh doch mal auf ihn zu, oder hier ist ein Kunde, der schon das zweite Mal mit der Hand gehoben hat, dass er nicht ganz so happy ist, geh auch da mal proaktiv auf den zu.
Genau so ist es, ja, weil du hast ja gerade die zwei Arbeitsbereiche beschrieben, ne? Die HubSpot ist ja ein Tool aus dem gleichen Gruß. Das heißt, Service, Post-Sale-Umgebung wird jetzt nicht eine isolierte Umgebung sein, die außerhalb des Datenkontextes arbeiten wird. Das heißt, es ist quasi, wir runden die gesamte Customer Journey ab erstmal. Und es ist sehr viel Kontext aus in der gesamten Geschäftsbeziehung. Und dann haben wir auf der operativen Ebene zwei Bereiche, wo ich mich bewege, und anderes das Helpdesk, wo ich meine Tickets habe, wo ich meine Ansätze habe, um die reaktiv effizient zu bearbeiten. Und dann habe ich einen Bereich für Bestandskundenmanagement, wir nennen es Customer Success Workspace, wo ich wirklich diese Säulen, meine Kunden die Projekte, die wir in der Abwicklung umsetzen. Es ist jetzt Onboarding, Schulung und dann auch natürlich Umsatz ist direkt da vorhanden. Das heißt, dass ich sage, ob ich da meine Verträge managen möchte oder ob ich da meine Upsell-Pipelines haben möchte. Da werden Mitarbeiter-Postsale dadurch auch enabled.
Was sind deine Top-3 Service-Hub-Funktionen?
Das ist jetzt, was sind meine Top-3 Service-Hub-Funktionen? Ich bin schon erstaunt, was wir im Bereich, ich würde erstmal das Thema Helpdesk, weil ich glaube, es ist immer noch wichtig, dass wir die Kunden, die auf uns zukommen, effizient, dass wir die Anfragen effizient abarbeiten.
Klar.
Und ich bin schon erstaunt, was es jetzt möglich ist, in Helpdesk-Kontext zu gewinnen. Ich bin da schon, was man mit den Karten machen kann, wenn ich jetzt so eine Anfrage habe, was mir auf der rechten Seite angezeigt wird. Jetzt vorhin angesprochen, Side Conversations ist ein Beispiel, aber dass ich mir Daten aus den Serien ziehen kann, KI-Zusammenfassungen schreiben kann, da bin ich schon, das heißt, grundsätzlich die UI von Helpdesk bin ich sehr stark überzeugt, dass es wenn es gut aufgesetzt ist und finde ich schon sehr gut. Eins. Nummer 2, ich glaube Healthscore, weil das ist auch ein Punkt, wo wir sagen, wie messen wir dann was bedeutet für uns ein Kunde, mit denen der zufrieden ist und der Ausbaupotenzial dann auch hat, wo wir sagen, okay, wir haben unsere Mission erfüllt, wir wollen natürlich so viele wie möglich Kunden haben und es lenkt natürlich auch unsere Kunden die Richtung zu denken, dass wir sagen, okay, was wirkt jetzt ein Healthscore aus? Das heißt, es gibt schon diese Richtung und die Flexibilität, die wir dann in der CRM haben und in den Kundengesprächen habe ich auch gemerkt, was für kreative Ansätze unterschiedliche Kunden haben, in so einem Healthscore zu bestellen. Zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir würden jetzt gerne auch diese Umsatztrends hier einwirken lassen, dass wir sagen, okay, der Kunde hat letztes Jahr mehr bestellt als dieses Jahr, dass wir das auch, das finde ich auch mega. Das ist der zweite Punkt. Und der dritter Punkt, ich finde zum Beispiel in der Customer Success Workspace Bereich diese Aufspaltung auf Projekte, Umsatz und Kunden eine sehr pragmatische Art und Weise, das zu lösen, weil es gibt immer noch die Flexibilität, weil gerade im Customer Success Bereich, Bestandskundenmanagement Bereich, wir haben das auch heute versucht, wir brauchen die strategische Flexibilität. Es gibt Geschäftsführer, die sagen, nee, wir wollen das komplett trennen. Revenue, sobald da ein Potenzial ist, schiebt es zurück wieder an Sales. Aber wichtig ist, dass ich als Bestandskundenmanager den Gesamtkontext habe, ob ich ihn verantworte oder nicht. Und das heißt kundenübergreifend, dass ich direkt alle meine Kunden am Ort sehe, die Abwicklungsthemen bedingt, die sie jetzt haben und natürlich auch Umsatzprojekte, finde ich schon sehr spannend gelöst. Das sind die drei, wo ich sage, bin ich sehr großer Fan. Aber noch dazu KI und die Agenten, die wir da ständig entwickeln, gerade im Post-Sale-Bereich ist der Customer Agent und die Möglichkeiten, die wir jetzt da haben. Es macht sehr Spaß, damit rumzuspielen. Und bei jeder Produktdemo kann man so schon schnell dieses Time to Value, das wir angesprochen haben, ist da mega. Ne? Dass ich in so einer Demo kann man das live vorzeigen, dass man sagt, einfache Fragen, die so ein Kunde stellen würde, dass man die direkt ohne Implementierung, ohne einfach nur eine Verknüpfung auf die Informationen, die wir auf der Webseite haben, finde ich schon gut.
Und da haben wir sogar hier im Podcast den HubSpot Customer Agent schon mal vorgestellt, den HubSpot Customer Handoff Agent, der sozusagen diesen Übergang, diesen Friktionsbereich zwischen Vertrieb und Service verbessert, verstärkt, haben wir auch schon mal vorgestellt. Also da blenden wir euch die Videos ein, könnt ihr gerne auch mal reinschauen und dann vor allem natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, auf uns zukommen, wenn ihr da gezielte Fragen noch an den Leo habt, die rund um Kundenservice sind. Leo, ich würde das hier gerne abrunden. Super spannende Folge. diesem Thema Mindset-Shift, wie man Service jetzt durch die neuen Möglichkeiten auch als Wachstumshebel sehen kann. Vielleicht noch eine abschließende Sache. Wenn du jetzt alles, was du weißt über den Kundenservice, über deine Erfahrungen im Bereich Kundenservice an Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer, Serviceleitungen, Serviceabteilung weitergeben könntest, wenn du jetzt eine Sache rauspicken könntest, wo du sagst, hey, beachte das, das ist wirklich wichtig, um modernen Kundenservice zu bestreiten, welche wäre das?
Wenn ich eine Sache, ich glaube, Kontext ist sehr wichtig. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wege, Kunden vernünftig zu betreuen und gerade jetzt im ob es jetzt durch den Kontext, den ein Mitarbeiter gegeben würde oder Kontext der KI. Und ich glaube, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, dass je mehr wir Kontext über Kunden haben im Rahmen strukturierter Daten oder unstrukturierter Daten, das kann schon einen großen Vorteil für eine Support- oder Service-Organisation.
Sehr gut. Ich danke dir. Jetzt an dieser Stelle, wenn ihr mal eine Demo des HubSpot Service Hub sehen wollt, dann verlinken wir euch die hier im Video oder natürlich auf sixon.de/termin einfach mal eine individuelle Demo anfragen. Leo, ich danke dir jetzt erstmal an dieser Stelle für das Interview heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.
Mich gefreut, danke.